Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit der hervorragend ausgebildeten Journalistin, Zeitmagazin-Autorin, Podcasterin und Schriftstellerin Ilona Hartmann. Hallo Ilona.
Hallo Christoph, das kannst du doch den Leuten nicht erzählen, dass ich ausgebildete Journalistin bin.
Das hat ja Markus Kafka mit dir in unserer vorletzten Folge besprochen. Also
Fake
insofern,
News.
Ich zitiere Markus Kafka.
Naja gut. Lieber Christoph, vielen Dank für dieses Intro. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, hervorragend ausgebildeter Podcaster und Newsletter-Autor von Was für ein Tag. Hallo Christoph.
Hallo Ilona, und diese Folge wird wie immer von Pool Artist produziert, heute wieder von Felix Böhme, und ich freue mich auf eine Gästin. Ich habe in der Vorbereitung mal nachgeschaut. Wir haben uns zum allerletzten Mal 2007 getroffen. Jüngere werden sagen, 2007, da war ich ja gerade geboren.
Da wart ihr beide noch nicht auf der Welt.
Ältere werden sagen, wer sich an die 2000er erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Aber es war tatsächlich so. Damals haben wir das Zeitmagazin neu auf den Markt gebracht, und in der allerersten Ausgabe haben wir, mein Kollege Stefan Lebert und ich, unsere Gästin interviewt. Übernämlich, der Anlass war, ich wusste, dass sie in einem Zeitschriftenladen aufgewachsen ist, bei ihren Eltern in Michelstadt. Heute ist sie allerdings eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen des Landes. Man kennt sie als Romy Schneider aus den Buddenbrooks, aus der Serie Biohackers. Ich fange jetzt nicht an, alle Filme und Serien aufzuzählen. Sie hat den Grimme-Preis gewonnen, den Bayerischen Filmpreis und auch den Bambi. Und jetzt ist ein neuer Film von ihr in den Kinos, Over and Out. Und deshalb ist sie auch gerade in Deutschland, denn eigentlich lebt sie in Portugal. Ich habe so das Gefühl, alle tollen Schauspielerinnen in Deutschland leben eigentlich in Portugal. Auch sie. Herzlich willkommen, Jessica Schwarz.
Hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Da ist die Stimme von der Premiere doch etwas weggekickst gerade. Oh Gott.
Ging es länger, Jessica?
Ja, es ging tatsächlich ein bisschen länger, ja. Und es geht auch noch weiter heute Abend. Das ist wunderbar. Ich liebe es. Lange nicht gehabt, und es tut gut. Ist ganz schön.
Du hast ja, lebst ja in Portugal, du hast mit deinem Mann gemeinsam da ein, so ein kleines Hotel. Mhm. Und ich habe mir sagen lassen, dass Hangover eigentlich am besten in den Wellen auszukurieren sind. Kann das sein?
Ja, ich hatte eigentlich so immer das Gefühl, ich bin so ein Mittelmeermädchen, also musste jetzt aber tatsächlich schwer, also ich muss schwer für den Atlantik schwärmen, weil das tatsächlich katermäßig einfach mal kurz ins Auto gesetzt, zack, runtergefahren zum Wasser, einmal reingesprungen, und man kann eigentlich direkt wieder weitermachen. Das ist perfekt. Das ist wirklich einmal so komplett abgekühlt, der ganze Körper britzelt und bitzelt, und dann ist man wieder wach. Hallo, hallo wach. Das ist toll. Ist gut.
Und wie immer beginnt diese Folge von Und was machst du am Wochenende mit der literarischen Einführung in ein portugiesisches Wochenende unserer Gästin. Jessica Ilona wird dir jetzt gleich vortragen, eingetragen in ihre Lederkladde bei Mondschein und Kerzenlicht, wie dein Wochenende wohl so ist. Und dann reden wir darüber, wie es wirklich ist.
Ich habe mir, das muss ich noch kurz sagen, ich habe mir vorhin, man kann sich das ja anschauen, wie euer Hotel aussieht.
Mhm. Habe ich auch gemacht.
Ja. Und das habe ich mir angeguckt. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, wie werden die Wochenenden wohl aussehen? Also, wenn man so lebt.
Wäsche waschen.
Aber, ja, genau.
Frühstück machen.
Frühstück machen, Rühreier perfektionieren.
Ja, aber halt auch da so zwischen dem Oleander flanieren. Naja,
ja,
das war nachdem der Text fertig war.
Rühreier perfektionieren?
Ja, ich Frühstück mache morgens für die Gäste, und dann gibt es natürlich auch Rührei mit angeboten, und das ist sowas, wo ich merke, das wird jeden Morgen irgendwie, wird nochmal ein Schuss irgendwie mehr versucht, es großartiger zu machen. Also es muss halt geschoben werden und nicht gerührt werden, auch wenn es Rührei heißt. Und dann muss das irgendwie eine spezielle Form haben, dass das so perfekt auf den Teller passt. Und ein paar Avocadoscheiben dazu, ein bisschen Tomaten aus dem Garten. Und ja, viel Liebe.
Wann können wir kommen?
Im Moment sind wir leider voll ausgebucht. aber Mitte September.
Klar. So macht man das als erfolgreiche Hotelbesitzerin. Ich würde wahnsinnig
leider,
gerne, aber leider,
leider
sind
gar
wir total
nicht.
Ausgebucht.
Leider gar nicht.
Seid total willkommen, aber leider ausgebucht.
Ja, ich denke, ab Mitte September lichtet sich das Ganze etwas. Und bis Mitte Oktober sind wir dann noch da, und dann sind wir aber auch weg. Dann ist die Saison vorbei.
Okay, wir melden uns jetzt schon an zur nächsten Saison, oder?
Oh ja, sehr gerne. Freue ich mich, wirklich.
Und jetzt dein Wochenende von der hervorragend ausgebildeten Schriftstellerin.
Heute geht es um Magnetismus. Magnetismus ist eine physikalische Erscheinung, die sich unter anderem als Kraftwirkung zwischen Magneten, magnetisierten bzw. magnetisierbaren Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen äußert. Quelle Wikipedia, so viel zur Ausbildung. Sie tritt zum Beispiel auf zwischen Jessica Schwarz und ihrem Sofa, Jessica Schwarz und einem Zugticket in die Pampa, Jessica Schwarz und einer Schüssel gegrillter Meeresfrüchte oder eben Jessica Schwarz und einem Millionenpublikum im TV und im Kino. Wie erholt man sich also davon, dass seit fast 30 Jahren alle in einen verknallt sind? Jessica Schwarz ist da flexibel.
Lächelnde Gästin.
Schaltet weit weg genauso gut ab wie nah dran. Erholt sich unterwegs oder vor Ort, werktags genauso wie an Samst-, Sonn- und Feiertagen und folgt dabei allem, was sie anzieht. Und wie ein Magnet bleibt sie immer da kleben, wo die Energie am besten ist.
Oh. Oh. Kann ich das mal geschickt bekommen?
äußerst gerne.
Ja, sehr schön.
Das ist alles so korrekt, Jessica?
Ja, das ging jetzt ganz schnell irgendwie. Ich muss das irgendwie, glaube ich, nochmal lesen.
Wie beginnt denn dein Wochenende in Wirklichkeit, in der rauen portugiesischen Meereswirklichkeit?
Also tatsächlich im Moment... Es ist wirklich so, dass wir um 7.15 Uhr klingelt der Wecker. Wenn wir Glück haben, ist um 4 Uhr die Katze ins Bett gesprungen, um noch ein bisschen zu schmusen und auch nicht zu verpassen, dass es bald Frühstück gibt für sie. Und dann geht es eigentlich tatsächlich dran, irgendwie Tische zu decken und Obstsalat zu machen, alles mögliche Brötchen aufzubacken. Und dann werden die Rühreier gemacht, wenn die Gäste da sind, dann gibt es ein Checkout. Dann werden die Whirlpools sauber gemacht, der Pool sauber gemacht. Und dann haben wir auch, dann müssen wir einkaufen fahren und dann liegen wir auf der Couch. Mal ein bisschen, bis die neuen Gäste kommen.
Bis wann gibt es denn Frühstück bei euch? Also ich frage für befreundete Langschläfer.
Also in Michelstadt zum Beispiel in der Träumerei haben wir bis 15.30 Uhr Frühstück, weil wir einfach irgendwie wissen, das ist so eine Mischung ein bisschen, wir versucht auch Berlin reinzubringen.
Liebe Grüße an Berlin, Frühstück um 14:15.
Und in Portugal ist es tatsächlich so, dass wir es bis um 10 anbieten, weil wir ja um 11 eigentlich auschecken müssen, weil um 15 Uhr schon wieder die neuen Gäste kommen und zwischendrin gibt es so viel zu tun, dass wir... tatsächlich da irgendwie so ein bisschen kürzer treten müssen mit dem Frühstück. Aber wenn jemand jetzt um 21:15 kommt, dann steht es immer noch da. Also dann sagen wir jetzt, komm.
Die Jessica macht noch ein Rührei für dich.
Ja, genau.
In welcher, also wenn du selber Hotelgästin bist, was ist deine Frühstücksbuffet-Routine?
Ja, ich bin tatsächlich Intervallfasterin, deswegen kriege ich meistens Hotelbuffets gar nicht mit. Mhm. Aber ich habe heute Morgen... das gebrochen, weil ich wusste, ich weiß gar nicht, wann ich sonst essen soll. Und gestern habe ich auch nicht wirklich was zu essen bekommen. Und habe heute Morgen Nordseekrabben mit Poached Egg und Sauce Bernaise gegessen. Das ist völlig abgefahren. Aber ich fand es irgendwie, wenn ich in Hamburg bin, müssen ein paar Nordseekrabben her. Und eine Avocado dazu. Das war ganz geil.
Also das heißt, nur ein Gang zum Buffet oder nur eine Bestellung und das dann herzhaft.
Ja, am liebsten tatsächlich herzhaft. Aber es kann auch dann gerne, weil wenn die Leute dann bei uns ausgecheckt haben und Ruhe einkehrt, dann machen wir uns so um 12 Uhr halt ein großes Frühstück. Und da kommt wirklich alles Mögliche. Also es wird auch genau die gleiche Liebe und Zeit investiert, die wir eigentlich für unsere Gäste investieren. Und gucken dazu.
Ganz sind die Gäste endlich weg? Ja. Können wir endlich auch mal was essen? Noch so hinterhergewunken.
Oh, Magen.
Tschüss. Nein, natürlich nicht. Und das heißt, ihr macht euch dann noch so ein richtig gemütliches Frühstück und sitzt ihr dann so draußen oder wo habt ihr einen speziellen Lieblingsort zum Frühstücken, den ihr den Gästen nicht verratet, sondern nur für euch behaltet?
Das ist einfach eigentlich nur peinlich. Nein, wir sitzen tatsächlich vorm Fernseher und haben beide so ein Tischchen.
Ah, es ist toll.
Und gucken ungelogen, weil wir haben da kein Fernseher. Und das Einzige, was so Geoblocking-mäßig irgendwie, weil wir kein VPN oder sowas haben oder wie es heißt, gucken wir Bares für Rares.
Das ist toll. Was ist denn das Tolle an Bares für Rares.
Abgesehen davon, dass ihr es empfangen könnt.
Es ist nicht geo-geblockt.
Es ist nicht
Bares geo-geblockt. Für Rares hinaus in die ganze Welt. So wie früher Derek.
Genau. Im Vatikan geguckt. Die gucken vielleicht auch Bares für Rares.
Bestimmt.
Nee, man muss irgendwie dazu sagen,
die besonders.
Antiquitäten toll. Nee, es ist tatsächlich, dass Louis Familie auch gerne, also mit Antiquitäten zu tun hat und viel auf Antiquitätenmärkte geht und deswegen da auch ein Interesse für besteht und man wirklich inzwischen, also was ich wirklich gerne mag, ist so zu schätzen, wenn dann was kommt und man weiß schon ungefähr, wie viel Karat hat denn jetzt der Diamant und wie viel Gramm könnten es sein und was ist jetzt der Goldpreis dafür und welcher von den Käufern wird es wahrscheinlich nehmen und es ist auch so ein bisschen so eine Menschenstudie, das macht Spaß, also es ist irgendwie ganz aufschlussreich manchmal, auch was die Leute so haben, besitzen, auch von wem es kommt und es tatsächlich weggeben, also es ist teilweise, finde ich, traurig und tragisch, also ich könnte mich jetzt von so Familienerbstücken einfach nicht trennen. Mhm. Und aber manchmal versteht man die Situation auch, aber naja, wie gesagt, das so eine Stunde.
Luis hört ja diesen Podcast nicht, weil der ist geo-geblockt in Portugal. Kleine Lügen müssen sein. Wer von euch rät besser?
Luis, tatsächlich.
Ja, das musstest
du
ja sagen.
Also der ist schon ziemlich, aber der ist wirklich ziemlich, ziemlich gut auf dem Punkt. Also der kennt sich, glaube ich, einfach auch schon viel länger damit aus, mit Bares für Rares. Der guckt das schon ein bisschen länger, weil ich war am Anfang so, ich gucke doch kein Bares für Rares. Inzwischen hänge ich auch davor.
Ja, und danach, also wie geht es dann so weiter?
Schläft man auch mal ein, mal Mittagsschlaf machen, weil ist auch,
siehste, was ich ist ein großes Thema bei uns im Podcast.
Der zweite Schlaf.
Der zweite Schlaf.
Ja.
Oder? Der zweite Schlaf ist ein großes Glück.
Es ist wahnsinnig, also ich habe das auch früher nie verstanden und nicht gemacht, aber dieser Mann lehrt mich einiges. So, wie man zur Ruhe kommt und sich auch ein bisschen entspannt. Und es tut gut, es tut wirklich richtig gut. Also einfach mal so weg, aufstehen und weiter geht's. Herrlich.
Und dann kommen ja auch die Gäste schon wieder, oder?
Dann kommen meistens, also das ist sehr unterschiedlich. Manche kommen eine Stunde vorher, so, die stehen auf einmal da. Denkst du so. Und manche kommen.
Luis, lass die Lichter noch aus. Wir sagen, wir sind nicht da.
Das Tor bleibt immer zu. Es wird einfach.
Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Gäste, die zu früh kommen.
Oh ja, das
kommen.
Ist das Allerschlimmste.
Das ist unhöflich. Das macht man nicht.
Nee. Es ist fast sogar unhöflich, wenn Gäste pünktlich kommen, finde ich.
Oh, war ja.
Man sagt
ja,
so, absolut. Kommt doch um 5 vorbei oder kommt doch um 7 vorbei und dann kommen Leute um 7.
Um 7.
Man denkt immer, ich habe doch gesagt 7.
Man
das
sagt,
ist doch,
kommt ab 8.
Ja.
Und dann sind die so um 8 da.
Ja.
Aber also wenn man in Berlin wirklich, finde ich, was veranstaltet zu Hause, dann muss man schon auch gucken, wenn man sagt 8, dann schreibt man besser gleich 6, weil dann kommen sie auch um 8.
Ja.
So.
Oder die amerikanische Einladung, dass man sagt, von 8 bis 11.
Das ist amerikanisch.
Arrival Time.
Ja,
okay.
Also einfach so, damit auch klar ist, okay, du kannst um 10 kommen, aber.
Dann ist halt nur noch eine Stunde.
Ist halt nur noch eine Stunde da. Jessica, du hast es gerade ja schon angedeutet, dass du in Michelstadt aufgewachsen bist, in einer Familie, die ein Hotel hatte in eurer Kindheit schon und auch einen Zeitschriftenladen.
Nee, ein Hotel hatten wir tatsächlich noch nicht, eigentlich nur diesen Zeitschriftenladen.
Ah, okay. Und in diesem Zeitschriftenladen hast du auch ein bisschen mitgeholfen und gejobbt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist eine Zeitschrift im Grunde genommen schuld daran, dass du berühmt geworden bist.
Die Bravo Girl. Ja,
genau.
Sie hat mich gestern einen Journalist gefragt und meinte, ob ich es nicht auch schade finde, dass es keine Bravo mehr gibt oder nur noch einmal im Monat. So, das ist so das weggebrochen ist. Finde ich auch.
Aber du wolltest unbedingt in die Bravo Girl als Teenager, oder? Wie war das?
Ich wollte unbedingt bei diesem Wettbewerb mitmachen, ja. Ich wollte unbedingt irgendwie Bravo Girl werden. Es war jetzt gar nicht so, sondern es war klar, dass ich das jetzt mache und dann werde ich das irgendwie auch, hatte ich mir so vorgenommen. Weil wenn man dann doch irgendwie zwischen all den Magazinen aufwächst und den ganzen Tag irgendwie umgeben ist von Covern und Frauen, die einen irgendwie anschauen oder Autos oder was auch immer so auf den Magazinen drauf ist, dann möchte man irgendwie auch da irgendwann, also hatte ich so das Gefühl, dann ist das der natürliche Weg, dass ich da selber irgendwann wahrscheinlich drauf erscheinen muss.
Und dann ist dein Vater mit dir durch den Odenwald gefahren und hat Fotos von dir gemacht.
Genau, eigentlich, also weil ich glaube, ich hatte das schon so 2 Jahre erzählt und habe immer wieder erzählt, ach Mann, und dann würde ich so gerne mitmachen. Und irgendwann ist er mit mir losgefahren und wollte tatsächlich irgendwie einfach ein Auto und eine Kamera testen und hat mich sozusagen immer platziert vor diesem Auto. Also deswegen ist das Auto ist auch dabei.
Also vielleicht schaffst du es auf das Cover von Bravo Girl, aber vielleicht wird es auch Auto, Motor und Sport.
Motor, Sport, ja, genau. Ja, und dann haben die das tatsächlich eingeschickt und irgendwann standen sie mit einem wedelnden Brief bei uns in der Küche, die direkt hinter diesem Zeitschriftenladen andockte, damit man auch immer sah, wenn die Kundschaft kam und wedelten und dann ging irgendwie die Reise los.
Und du hast daran nie gezweifelt, dass das so werden würde, weil du das auch gerade so erzählt hast. Naja, das wird schon klappen.
Ja, irgendwie hatte ich das so, für mich war das irgendwie… Klar, also ich war dann natürlich aufgeregt und dann wurde mir auch bewusst, als so viele Mädels dabei waren, die auch alle toll aussahen, dass die Chance vielleicht doch nicht ganz so groß ist oder dass es vielleicht doch nicht ganz so einfach und so klar ist. Und dann hat es aber doch funktioniert und irgendwie war das so der Einstieg.
Damals wolltest du allerdings, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht unbedingt Schauspielerin werden, sondern du wolltest Cindy Crawford werden.
Ich wollte Cindy Crawford. Habe ich das mal gesagt?
Ja.
Okay, wann habe ich denn das gesagt?
Ich weiß es, 2007, ist es schon 30 Jahre her. Okay,
gut. Gut. Na, ich meine, Cindy Crawford werden, klar, das ist, The Body war die nicht, ne? Es war wieder jemand anders, das war, glaube ich, Elle Macpherson.
Das war Elle Macpherson.
Mhm, genau.
Ja, genau. Ja.
Es war natürlich einfach damals Kultrieger, ne? Die Mädels waren auf einmal da und die haben einfach einen solchen neuen Markt aufgemacht für einfach wunderschöne Frauen, die aussahen, als hätten sie sich auch alle wahnsinnig lieb und verstehen sich gut und haben Spaß und sind in der Welt unterwegs. Und natürlich wollte man da so gerne Teil von sein. Das wurde aber relativ schnell klar, dass das gar nicht so einfach ist und dass das auch wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Das habe ich auch relativ früh verstanden. Da war ich einfach ein bisschen zu klein für, obwohl auch Kate Moss natürlich irgendwann kam und die gezeigt hat, dass das auch mit einer Nichtgröße von 1,77 Meter aufwärts funktionieren kann. Das hat so ein bisschen Hoffnung wieder gemacht, aber ich habe einfach, glaube ich, falsche Agenturen gehabt, falsche Entscheidungen getroffen, gemerkt, dass ich mich da nicht so reinzwängen lassen kann in dieses Korsett, was diese Agenturen dann doch irgendwie dir überstülpen. Also wirklich, Fingernägel müssen immer sauber und gemacht sein. Schwieriges Thema bei mir.
Sag mal kurz.
Also im Moment sind sie tatsächlich gemacht. Also,
ja, wir sehen sie.
Wurden gestern gemacht.
Ja, schön.
Ganz schön, aber mir hat irgendwann mal zum Glück eine Maskenbildnerin erzählt, dass meine Nagelform dran schuld ist, dass die immer schmutzig werden. Das habe ich sofort meine Mutter angerufen. Jetzt haben wir es. Es ist irgendwie alles nicht meine Schuld, das ist die Nagelform. Nee, und auch ich habe mich auch wahnsinnig gerne, ich hatte ja, als diese Bravo Girl and Boy war, die kam ja dann auch nach Hause und dann musste man irgendwie eine Homestory machen und vorm Kleiderschrank fotografiert werden und ich hatte so meine schwarze, super Gothic-Phase und der ganze Kleiderschrank war schwarz und die standen da und meinten, das können wir nicht fotografieren und meine Schwester, meiner ist bunt und dann habe ich Fotos vom Kleiderschrank meiner Schwester gemacht und behauptet, das wären meine Sachen. Und dementsprechend war ich auch gern zu dieser Modelzeit noch sehr dunkel, sehr schwarz und auch immer völlig überschminkt. Also wirklich richtig krass doll geschminkt und Haare gefärbt. Und die fanden das natürlich irgendwie so und meinten, wir bräuchten aber dich gerne natürlich und jung. Und ich so, hä? So, das bin ich aber. Und ich war auch mit meinen Rollerblades zu den Castings. Nein, doch. Also das war einfach so für mich völlig klar. Und dass das nicht lange gut geht. So, dass das einfach keine Zukunft hat. Und dann habe ich auch grundsätzlich zu viel geredet, zu viel wissen wollen, zu viel gefragt und sind ja doch alle Menschen ein bisschen reifer und erwachsener und die hatten einfach auch gar keine Lust drauf. Die wollten ihren Job machen und eigentlich ihre Ruhe haben. Und dementsprechend merkte ich, ich werde da nicht so wahrgenommen, in dem, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte. Und dann wollte ich auch essen. Also das war auch einfach ein Problem, dass ich einfach auch wirklich gerne gegessen habe.
Hast du ein Lieblingsgericht?
Ja, also wirklich zu Hause brauche ich wirklich immer eine Portion Kochkäse. Und ich freue mich so, weil heute kommt ein Freund zur Premiere, der kann auch sehr guten Kochkäse machen. Der hat versprochen, mir ein Glas mitzubringen, was ich mit nach Hause nehmen kann.
Was ist das Geheimnis von einem guten Kochkäse?
Er muss wirklich schön cremig sein. Also er muss irgendwie, er muss auch schon, finde ich, ein bisschen Sahne haben. Und am tollsten ist er natürlich, wenn er noch so ein bisschen warm ist, aber er muss flüssig sein. Er muss einfach wirklich, er muss laufen. Das ist, man darf ihn wirklich immer nur so an den Ecken irgendwie aufs Brot schmieren.
Ich merke schon, das wird wieder so eine Hessensendung.
Ja, ist Kochkäse hessisch?
Ich glaube schon.
Ist das echt hessisch? Ich bin so hessisch. Ich bin so hessisch, dass ich dachte, das gibt's überall.
Ja. Nee, es ist tatsächlich aber ein bisschen odewellerisch. So. Also aus dem Odenwald. Ne? Ich glaube, so Richtung Frankfurt und so gibt es das schon gar nicht mehr.
Und gibt es das nicht auch mit Schnitzel? Gibt es da nicht eine Variante?
Da, die gibt es. Es gibt Schnitzel
überbacken. Das fand ich so vogelwild, als ich das mal gehört habe.
Ilona ist die Hessin im Herzen hier. Ich merke das schon.
Ich habe tatsächlich auch privaten Kontakt zu HessInnen. Muss ich sagen.
Ja. Ah. Ja. Finde ich ja auch sehr sympathisch. Also, sie können auf jeden
Absolut.
Fall. Finde ich ganz
Absolut.
Gut feiern und so. Lieben das Leben.
Ilona, hast du einen Tipp fürs Wochenende dabei?
Habe ich. Ich habe eigentlich sehr viele, weil ich habe unwahrscheinlich viel Kultur konsumiert. So viel, dass ich schon so Sprachfehler habe. Ich möchte einen Podcast empfehlen.
Oha.
Ist ein bisschen der Podcast im Podcast. Und zwar zwei liebe Freunde von mir, nämlich Fabienne und Jakob, machen einen Podcast, der heißt Ehrenwort. Und in diesem Podcast geht es um Skandale. Mhm. Und es macht ganz großen Spaß, weil es ist wie...
Ehrenwort wie Uwe Barschel.
Genau.
Ja.
Und ihr Claim ist so ein bisschen, es ist wie True Crime, nur ohne Crime. Manchmal ist es auch ein bisschen criminal. Aber die meiste Zeit geht es dann um so Fragen wie, was eigentlich genau war dieser Skandal im Sperrbezirk, von dem die Spider-Murphy-Gang gesungen hat.
132, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht.
Genau, genau. Und die Geschichte wird da quasi erklärt. Oder zum Beispiel, es gab mal so einen Fall, das war dann doch ein bisschen kriminalistisch, um Harry Wörth. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das war so eine krude Polizeimordgeschichte, ein bisschen so Making a Murderer-mäßig, der zu Unrecht verurteilt wurde. Dann ging es in einer Folge um Anna Delvey, diese Hochstaplerin, von der es diese Inventing Anna-Serie auf Netflix gerade gibt. Also ein buntes Potpourri von verschiedenen großen, spaßigen Skandalen. Ich glaube, wenn man den Wirecard-Fall interessant fand, findet man auch beim Ehrenwort-Podcast viele interessante Folgen und Fälle. Und ich möchte damit auch ein bisschen den Druck auf die beiden erhöhen, dass die weitermachen müssen.
Ah.
Dass sie nicht sagen, ach Ilona, uns hören immer nur so, ach das lohnt sich gar nicht und jetzt ist auch eh ein bisschen. Und nee, da muss man jetzt mal schön die Hörerzahlen through the roof,
ja,
skyrocketing.
Hiermit.
Okay, einer ist schon dabei, ein neuer Hörer.
Ich habe auch schon hier mir so eine kleine Notiz gemacht.
Genau, damit die beiden weitermachen. Und noch viele weitere schöne Skandale und sie arbeiten das immer gegenseitig auf. Also eine Folge macht Jakob einen Skandal. Und also macht ihn nicht, also arbeitet ihn auf und die andere Folge dann Fabienne und sie sind immer beide immer ganz bezaubernd bestürzt.
Sehr gut. Hast du auch einen Tipp dabei, Jessica?
Ja, ich lese gerade völlig abstrus, weil weiß ich auch nicht, wie ich habe es empfohlen bekommen, sonst weiß ich gar nicht, ob ich jemals darauf gestoßen wäre. Und ich muss auch gestehen, da sind wir auch wieder bei meinem Kater, dass ich einen Kater hatte, als mir das empfohlen wurde.
Kannst du die Situation kurz schildern, wie es zu diesem Kater kam, als dir dann das Buch empfohlen wurde? Nur damit wir das so ein bisschen nachempfinden können.
Ich war tatsächlich, ich hatte einen Drehtag beendet in Baden-Baden für den Schwarzwald-Krimi, für den neuen Fall und hatte am nächsten Tag frei und zwei meiner Freunde sind, die nicht weit entfernt waren, einer wohnt in Freiburg, einer war gerade zufällig irgendwie im Europapark, kam vorbei auf Besuch in Baden-Baden und das führte dazu, dass wir, und dann waren wir auch noch bei einem Bekannten im Hotel im Rumors und das Rumors ist auch relativ bekannt dafür, dass man da auch, ne, also wie es der Name schon sagt, das ist so und auf jeden Fall.
Wie meinst du das jetzt? Fragte
also
der Podcast-Host unschuldig.
Nein, die Rumors Hotelgruppe, die gibt es in verschiedenen Städten, ist tatsächlich eine Hotelgruppe, wenn man mal einen wilden Abend haben möchte. wo am besten die Gerüchte auch laut weitergetragen werden. Rumors. Und also es ist wirklich klar, wer sich im Rumors einbucht, da kann man egal an welche Tür klopfen und irgendeine Party befindet sich dahinter.
Ja, und so habt ihr das auch gemacht an dem Abend.
So ungefähr so. Es gibt auch immer bei jedem Rumors einen Pool und dann kann man auch, und es war sehr warm und dann gab es natürlich auch eine ausgelassene Poolparty zur späteren Stunde. Und dementsprechend war es einfach, es hatte sich einfach so wunderbar ergeben. Und dann sind wir am nächsten Morgen, sind mein Freund Alex und
Schmidt.
Ich.
Und am nächsten Morgen. Hast du das gehört, Elena? Wie elegant ja, Jessica einfach aus dieser Poolszene rausgeglitten ist. Und dann, ja. Also am nächsten Morgen. Ja.
Sind wir ins Burda-Museum, um auch etwas Kulturelles mal beizutragen. Und vom Burda-Museum aus haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht, eine Faux gegessen oder eine Alfar, wie man sagt, um sich wieder zu stärken. Und bin dann tatsächlich im Thalia gelandet, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, jetzt doch mal auf die digitale Leseweise umzusteigen und merke, ich kann es aber einfach nicht. Ich lese einfach wahnsinnig gerne und Bücher in seiner Papierreinform und am besten Hardcover irgendwie bin ich, das ist für mich mein Luxus, so den ich mir gerne gönne. Es ist immer schwer. Mit dem Koffer, aber es ist auch einfach, ja, es ist mir wert. Und habe dann empfohlen bekommen, ein Gentleman in Moskau. So, und ich bin dann zu Hause angekommen und habe mir all die Bücher angeguckt und dachte, was habe ich denn jetzt hier für ein Potpourri? Das ist keines dieser Bücher, die ich eigentlich wollte, hatte aber eine unglaublich tolle Verkäuferin, die das einfach empfohlen hat und geschwärmt hat. Und das Großartige ist, ich finde mich tatsächlich ein bisschen wieder in diesem Buch. Weil der Mann tatsächlich eingesperrt ist in ein Hotel, also der hat eine Haftstrafe bekommen und lebt in einem Hotel die ganze Zeit, in seinem Lieblingshotel Metropol.
Ah, das berühmte Hotel in Moskau.
Genau.
Ja.
Es war ein genussfreudiger Lebemann, ein Graf und muss dort seine lebenslange Haft absitzen, weil er sich dem Regie irgendwie gegenüber nicht gebeugt hat und dann sagen die, gut, deine Haft ist, du bleibst in diesem Hotel.
Könnte schlimmer sein.
Ja, könnte schlimmer sein.
Könnte schlimmer sein, aber es ist wirklich, wenn man das trotzdem bedenkt, so groß das Hotel auch ist und so viele Möglichkeiten es gibt, wenn du einfach gar nicht mehr raus darfst, dann, also es sind tolle Geschichten einfach dabei, wen er kennenlernt in der Zeit und er dann auch als Hilfskellner arbeitet und freundet sich an mit einem kleinen Mädchen, die natürlich irgendwann erwachsen wird, Freunde kommen ihn besuchen, Freunde verschwinden einfach mysteriös. Er findet ganz viele neue versteckte Räume, kann Leute belauschen irgendwie und so. Es ist irgendwie wirklich ganz gut geschrieben und ist so ein bisschen wie mein Sommer gerade, dass ich das Gefühl habe, ich bin ja auch eingesperrt in unserem Hotel.
ihr führt das Hotel ja gemeinsam, also dein Mann Luis und du. Deine Schwester hat ja auch Hotels in Michelstadt, das heißt, du kennst das Hotelgeschäft ja auch schon länger. Und trotzdem stelle ich mir vor, es ist doch eine gewisse Entscheidung als Paar zu entscheiden, okay, also wir leben jetzt nicht nur hier in Portugal und machen uns das Leben schön, sondern wir führen ein Hotel mit, glaube ich, 16 Gästen, wenn ihr ausgebucht seid. Das klingt nach…
Nee, tatsächlich 8. Also es sind 4 Einheiten und, okay. Und also 8 Gäste insgesamt. Also es ist überschaubar.
Es ist überschaubar, aber wenn man das zu zweit macht, stelle ich mir schon vor, man lernt sich nochmal auch als Paar besser kennen, oder?
Ja, tatsächlich. Ich finde aber, dass das so wahnsinnig gut harmoniert, weil es eine Arbeit ist, die eine gewisse Routine in sich birgt. Also man ist selbstbestimmt, aber es ist eine routinierte, finde ich, körperliche Arbeit, in der man natürlich auch immer wieder kleine kreative Nuancen irgendwie mit einbringen kann. Aber in erster Linie ist es was sehr Soziales. Also man ist einfach, ne, man macht sein Haus auf und man bietet seinen Gästen einfach seinen Ort zum Leben an und das Schöne ist einfach, was man zurückbekommt. Das ist so diese Dankbarkeit für, danke, dass wir euren hübschen Ort auch genießen dürfen. Und es ist wirklich ein schöner Ort. Und selbst wenn Leute am Anfang gestresst sind und erstmal skeptisch sind, spätestens irgendwie nach 4 Stunden hast du die. Das macht einfach dieser Ort. Das ist diese Atmosphäre und die bringt dich so runter. Und eigentlich reisen alle extrem glücklich ab. Man kann nicht alle glücklich machen. Das ist okay. Das trifft einen auch immer, wenn man dann merkt, irgendwie, oh, jetzt gab es aber gerade irgendwie so eine schlechte Booking-Rezession und man ist, hä, warum? Warum haben sie denn nichts gesagt? So, weil wenn man wir wirklich viel Kraft und Herz da reinstecken und uns wirklich bemühen, auch für jegliche Tipps, die Leute brauchen, was Restaurants angeht oder Wanderwege oder was kann man erleben in der Umgebung. So, und da immer ein offenes Ohr haben, ist man natürlich dann so ein bisschen traurig, aber das geht auch. Dann kommt wieder eine gute und dann sagt man, siehste, einfach.
Ich meine, als Hotelier darf man ja natürlich nicht über die Gäste reden. Ist ja klar, also man muss natürlich extreme Diskretion bewahren. Mir fällt nur gerade ein, weil du davon erzählst, ich habe jetzt im Sommer im Urlaub ein Buch gelesen, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Das heißt, keine Ostergrüße mehr. Und dieses Buch erzählt die Geschichte von einem Hotel in der Schweiz, so ein Luxushotel in der Schweiz.
Oh, das fehlt nicht. Da habe ich von gehört. Ja. Jetzt ja. Ist ja super. Ja. Super.
Das abgebrannt ist 1989.
Genau. Das habe ich gelesen.
Und was gerettet werden konnte, waren aber die Tausenden von Karteikarten, die Hoteldirektoren über all die Jahrzehnte über ihre Gäste
geführt haben. Das war bei Titel These Temperamente, wurde das nämlich vorgestellt.
Ah, ja. Genau. Und eben fantastisch, weil die haben natürlich also auch alle Indiskretionen auf diese Karteikarten geschrieben. Also Mrs. So und so, die sich anmeldet und am nächsten kommt und Mr. So und so und die buchen, der bucht ein Zimmer 114 und dann zieht er aber doch in Zimmer 206 um, weil Mrs. So und so auf 204 lebt.
Genau, und unverschämt und bitte nicht mehr kommen und wird irgendwie auf die schwarze Liste und aber wirklich harte Sachen. Also es ist wirklich so. Wir haben aber auch schon überlegt, ob wir so eine Liste anlegen.
Genau, und das Buch heißt eben keine Ostergrüße mehr, weil wenn sich Gäste richtig schlecht benommen haben, haben die keine Osterpostkarte mehr geschickt bekommen.
Vom Hotel. Großartig, oder?
Geil. Das ist echt so super.
Ich habe auch noch ein anderes Buch
dabei. Wollte gerade fragen, war das dein Kulturtipp oder hast du noch
ist ja
ein...
So
das Vorbuch.
Meine spontane Ergänzung zu den Hotelgästen. Ich habe ein Buch dabei, das ich gerade lese. Ich hatte auf dieses Lachen gehofft. Es heißt Ruhm für eine Nacht. Die Autorin heißt Kerla Henkel. Und ich weiß nicht, Ilona, also, ob du das Buch kennst, weil ich habe das jetzt vom Kein und Aber Verlag netterweise aus der Schweiz geschickt bekommen. Und
heißt das Rum oder Ruhm?
Ruhm. Also Rum für eine Nacht. Jessica, passen. Als Rumors Stammgästin würde ich natürlich sagen, es gehört auf die Drinkskarte von den Rumors Hotels. Rum für eine Nacht. Aber das Buch heißt tatsächlich Ruhm für eine Nacht. Und ich habe das Buch dann umgedreht und habe dann von einer gewissen Ilona Hartmann ein Zitat auf der Rückseite gefunden. Und das Zitat geht so: spannend, dicht und glamourös, ein Krimi, ein Partyroman und die szenische Aufnahme eines Berlins, das ich gerne erlebt hätte. Hot.
Hot.
So darauf, ist es.
Daraufhin habe ich natürlich sofort angefangen zu lesen. Und es ist tatsächlich, also ist sehr, sehr vergnüglich. Also erzählt die Geschichte über zwei amerikanische Kunststudentinnen, die Anfang der 2000er, also vorhin davon schon geredet haben, nach Berlin ziehen und in das Nachtleben der Stadt eintauchen. Und die Spannung, von der du in deinem Zitat redest, vermute ich mal, Ilona, liegt eben daran, dass sie in eine Wohnung einziehen von einer Krimi-Autorin, die sie zur Untermiete aufnimmt. Und irgendwie haben sie dann nach einer Weile das Gefühl, dass diese Krimi-Autorin sie ausspioniert. Mehr wollen wir nicht verraten.
So, da muss ich neben Rossmann auch gleich noch irgendwie den Buchladen aufsuchen.
Es gibt noch zwei, dieses Buch ist irgendwie sehr in unseren Podcast eingewoben, habe ich das Gefühl. Weil zum einen ist da auch ein Blurb drauf von unserer Freundin Nina Kunz.
Stimmt, auch schon
zu Gast. Die auch schon mal da war.
Völlig richtig.
Und das Buch habe ich wiederum, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast empfohlen. Allerdings auf Englisch, da heißt das Other People's Clothes.
Ah.
Was wiederum eine Empfehlung war von einem anderen Podcast-Gast an mich, nämlich Dirk von Lutzow.
Es ist alles mit allem verbunden heute.
Es ist wirklich, all things are connected.
Ja, es wird dich wirklich sehr vergnüglich zu legen. Es gibt zum Beispiel einen Dialog, irgendwann so auf Seite 374. Der Dialog geht so, also ich habe natürlich jetzt die deutsche Version gelesen.
Ja.
Was war Ihr erstes Kunstwerk? Mein Tagebuch. Wie alt waren Sie da? 12. Hatten Sie gute Noten während des Kunststudiums? Ja, ich war gut in der Uni. Ich bin gut in allem, was ich mir vornehme. Was haben Sie als Teenager in Ihrer Freizeit gemacht? Filme im Keller meiner Eltern produziert. Wer war die erste Künstlerin oder der erste Künstler, der Sie beeinflusst hat? Britney Spears. Glauben Sie, die Kunstwelt ist tot? Natürlich, sie ist eine wandelnde Leiche, aber wandelnde Leichen sind immer noch interessanter als die meisten Lebenden. Wen halten Sie für die größte lebende Künstlerin oder den größten lebenden Künstler? Mich.
Lass mich raten, das geht ja, oder wird erzählt aus der Perspektive einer dieser beiden Freundinnen und die andere Freundin hat das, glaube ich, gerade zu Protokoll gegeben. Ne? Die ist so ein bisschen eine exzentrische, etwas schwierige Person.
Also
hochspannend.
Ja, hochspannend und sehr unterhaltsam.
Schön.
Wenn die Gäste wieder kommen am Samstagnachmittag, Jessica, und ihr habt die so eingecheckt, Wie geht dann dein Wochenende weiter?
Also was ich wirklich genieße, ist tatsächlich, wenn wir einfach alle eingecheckt haben bis 16 Uhr, dass wir uns einfach irgendwo bewegen, Richtung Lissabon auch mal, Richtung Setúbal, uns irgendwie was Schönes raussuchen, dass wir sagen, wir gehen essen und wir haben gefühlt Lissabon einfach immer noch nicht ganz begriffen. Oder noch nicht, so, weil es ist einfach eine wirklich tolle, große, bunte Stadt mit so vielen verschiedenen Vierteln, mit Hügeln und es geht hoch und runter und es gibt so viele Restaurants und das machen wir eigentlich gerne, immer so verschiedene Sachen einfach mal auszuprobieren. Oder wir fahren zum Meer und packen uns irgendwas Kleines zum Essen ein und sitzen irgendwie da und gucken Sonnenuntergang oder schauen, dass wir irgendwie, jetzt waren wir letzte Woche mal auf der Burg in Palmela, wohnen da seit irgendwie 2 Jahren und haben es nicht einmal geschafft. Das ist irgendwie, ich glaube, 16 Minuten entfernt. Da hat es aber ganz schlimm gebrannt vor 4 Wochen und deswegen dachten wir auch so, wir gucken uns mal an, wie groß tatsächlich der Schaden ist, weil es war sehr dicht dran und das hat uns schon ein bisschen mitgenommen und man sieht es halt auch irgendwie, wenn man in die Stadt reinfährt und wir sind irgendwie froh, dass es doch relativ schnell eingegrenzt oder klein gehalten werden konnte, weil das ist nicht immer einfach bei dem unbiegen Gelände und ja, solche Sachen irgendwie. Also,
hast du ein Lieblingsrestaurant in Lissabon?
In Lissabon, ja. Atabernadoma. Und die ist wirklich toll, weil das ist ein junger, ganz kreativer, wunderbarer Koch, der in Japan auch gelernt hat und die Rezepte seiner Großmutter, die er noch kennt, vermischt sozusagen, fusioniert mit der japanischen Küche und einfach die Produkte auch aus Portugal nimmt. Also er arbeitet mit Sardinen oder Makrelen und räuchert die dann und legt die irgendwie auch in Yuzu ein und macht irgendwie, also und hat zufälligerweise, und ich glaube, wir haben 4 Portionen davon bestellt, aus Versehen mal Thunfisch trocknen lassen und hat den irgendwann wiedergefunden und musste feststellen, dass so ein ganz hart getrockneter Thunfisch mit einfach einem fantastischen Olivenöl ein weiß ich nicht, die Sinne beflügelt, dass man wirklich irgendwie denkt, das ist einfach eigentlich so einfach und so, aber so simpel und so großartig und alleine wegen dieses zufälligen getrockneten Thunfisches fahren wir da gerne hin.
Also bevor man zu euch ins Hotel fährt, muss man einen Abend in Lissabon auf jeden Fall verbringen.
Auf jeden Fall, also das kann ich schwer ans Herz legen, also es ist wirklich eine tolle, tolle Stadt.
Ich war eine Zeit lang auch mal öfter in Lissabon, jetzt ein paar Jahre nicht mehr, aber ich glaube, mein Lieblingsrestaurant gibt es immer noch. Das heißt Cervejaria Ramiro.
Ah.
Und es ist ein Restaurant, in dem man keine Reservierung machen kann, was immer ja gut ist für Touristinnen und Touristen. Man muss früh hingehen, das ist der alte Trick. Und es ist eigentlich so ein Grillrestaurant. Die grillen halt alle Sorten von Fischen und Meerestieren, also Tiger-Gambas und so. Und man sitzt so an kleinen Tischen mit Papierdecken.
Super, ja.
Das sind immer so leicht grummelige Kellner, die immer sagen, also, was willst du? Und dann, wenn man aber viel bestellt, werden sie freundlich. Und es ist wirklich fantastisch. Also Cerveceria Ramiro.
Habe ich schon aufgeschrieben. Ich habe hier einen ganzen Zettel schon voller kleinen irgendwie Stichpunkten, die alle noch irgendwie, ja, ist gut, ist toll, es macht Spaß.
Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt so eben monatelang in Lissabon oder in Portugal so abseits von allen VPN-Angeboten dieser Welt lebst und dann plötzlich, wie jetzt, für einen Film, den du gedreht hast, nach Hamburg und Berlin kommst und auf Premieren bist und Interviews gibst und plötzlich klackern die Kameras wieder. Ist das eigentlich, kommst du dir da manchmal fremd vor oder wie geht's einem da selber damit?
Ja, ich war tatsächlich ein bisschen überfordert oder es tritt sehr schnell, wenn man so, weil wir sind ja wirklich auf dem Land und dann hast du keine Ahnung, deine Gottesanbeterin und deine Schwalben und bist auf einmal wirklich von so vielen Menschen umgeben. Einfach nur dieses nach Hamburg reinkommen und abends was zum Essen suchen und Windowshopping war schon irgendwie sehr aufregend. Und es ist keine Fremdheit, weil ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, was schon lange so im Blut ist, was man kennt. Und ich war auch echt überrascht, dass trotz auch dieser 2,5 Jahre, also ich war aufgeregt und nervös, aber positiv, weil ich mich so auf den Film gefreut habe und auch die Mädels zu sehen. wie routiniert man doch ist. Also, dass das doch schon wirklich viele Jahre in einem stecken und man doch irgendwie auch, wenn jemand was fragt und was wissen möchte, man loslegen kann. So, also dass das noch nicht, aber ich merke eine schnellere Ermüdung tatsächlich. Also, dass ich irgendwie denke, oh, eigentlich könnte ich jetzt auch kurz wieder ins Bett gehen.
Zweiter Schlaf.
Auch mal, ja, zweiter Schlaf hat mir gefehlt heute. Nee, auch so, es war auch so toll, so Gast in einem Hotel einfach auch mal zu sein und zu seppen. Ich fand es super. Ich habe den ersten Abend nur, ich habe immer so
Fernsehen.
zu den Mädels wirklich, ich so, weil jetzt haben wir ja gegessen und so und wir müssen ja morgen fit sein und vielleicht gehen wir einfach ganz früh schlafen. Und ich dann bis um 12:30 wirklich durch die Fernsehkanäle gesappt und war so total im Glück. Nach das ist großartig auch, muss auch mal sein.
Werbung.
Sie suchen einen neuen Job, berufliche Veränderung oder wollen endlich Ihre Karriere vorantreiben? Dann sind Sie bei Academics genau richtig. Academics ist der führende Stellenmarkt und Karrierebegleiter für alle, die Lust auf einen Job in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Öffentliches oder Gesellschaft haben. Wir unterstützen Sie bei Ihrem nächsten großen Schritt. Melden Sie sich jetzt für unsere Jobmails mit persönlichem Suchprofil an auf academics.de.
War das eigentlich schon immer so, dass du, also du lebst ja jetzt da in Portugal in der Natur drin, also sehr ab von Metropolen, hattest du das früher auch schon? Also gab es immer schon diese zwei Interessen, die zwei Jessicas, die eine, die so vor die Kamera möchte oder in der Stadt im Trubel und die andere, die so im Odenwald die Bäume umarmt?
Ja, ich glaube, ja, es ist wirklich lustig, weil ich denke mal, wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, du wirst in 10 Jahren auf dem Land wohnen, hätte ich lauthals aufgelacht. Mhm. Hätte gesagt, na klar, nee, wirklich, no. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, ich glaube, was ganz gut ist, und es ging, glaube ich, auch gar nicht anders, weil der Flughafen ist 35 Minuten entfernt. So, ich glaube, das ist sozusagen auch ein Grund gewesen, warum ich dachte, man kann das jetzt mal ausprobieren, ob man das schafft, ohne seine Restaurants, ohne Kunst und Kultur, einfach mal irgendwie tatsächlich so diese Natur. Und es ist auch wirklich, ich muss gestehen, ich habe Anfang des Jahres in Rom gedreht und es ist eine unfassbar tolle Stadt, aber sie ist halt auch wirklich, wenn man da über Monate ist, auch laut und anstrengend und merkte, wie sehr ich mir so meine Natur gerade zurückwünsche und meine Ruhe irgendwie zurückwünsche und fand das ganz großartig und vielleicht funktioniert es jetzt einfach. Ich musste unglaublich viel meditieren, habe ich noch nie gemacht, aber da habe ich es auf einmal angefangen und habe auch gemerkt, wie gut mir das tut. Es war auch ein anstrengender Dreh, viel, eigentlich alles auf Englisch und Italienisch und dachte immer so, toll, Englisch drehen. Jetzt bin ich so, alles klar, Englisch drehen. Das ist eine Herausforderung. Und kam dann irgendwie zurück und muss da jetzt gar nicht mehr meditieren. Also weil tatsächlich, glaube ich, alles eine riesen Calm-App ist da. So, die Pinie, die so den ganzen Tag im Wind wuschelt und die Schwalben, die ihre Getränke irgendwie aus dem Pool nehmen. Und irgendwie hat das eine Meditation Form, die mir sehr gut tut gerade. Aber es ist, weiß ich nicht, also wir wissen es beide nicht, ist das, ob das der Ort jetzt ist, wo wir bleiben. Also, weil wir sind, glaube ich, beide relativ spontan und es kann auch gut sein, dass wir einfach in 10 Jahren einen totalen Land-Overdose haben und sagen, okay, ich glaube, wir müssen doch wieder zurück. Und da bin ich auch diejenige, die gesagt hat, wir probieren es und wenn es nicht klappt, dann muss man es einfach doch wieder irgendwie an den Mann bringen und muss wieder weg. So. Aber im Moment fühlt es sich noch richtig an.
Weil du gerade Meditation erwähnt hast, hast du da einen Tipp? Also wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer denkt, stimmt, Meditation würde mich auch interessieren. Welche Art von Meditation hast du gemacht?
Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich wirklich einfach meine Calm-App eingestellt und die seit ungefähr 3 Jahren bei mir irgendwie so dümpelte und irgendwie so immer mal wieder so drüber und dachte, ja, was ist denn das eigentlich? Und der Produzent mir tatsächlich empfohlen hat, vielleicht doch einfach mal eine Runde zu meditieren.
Wie kam es zu diesem Ratschlag des Produzenten?
Ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viele Fragen gestellt und war mit vielen Dingen irgendwie so nicht d'accord.
Oh. Und dann hat er gesagt, meditier doch mal. What?
Aber hat er deine Fragen schon auch beantwortet?
Ja, oder ja,
war das
ja.
Der Einzige?
Also, ja, ja, aber er meditiert selber, weil es war wirklich, es war okay. Nicht ohne der Dreh und es waren wirklich sehr viele Fragen offen, auch für ihn. Und das hat ihn, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr gestresst, dass ich die gleichen Fragen habe. Und er meinte so, also ich meditiere, das hilft wahnsinnig, vielleicht versuchst du das mal. Und das war wirklich ein wahnsinnig guter Tipp. Und dann war das tatsächlich dieses Guten Morgen Yoga, 10-12 Minuten atmen und wo dann zwischendrin einfach Ruhe einkehrt. Und es war die Hölle das erste Mal oder die ersten dreimal. Es ist wirklich total unangenehm, so mit sich in der Ruhe. Und die, also man spürt so ein, also ich habe so einen richtigen inneren Drang von Schreien gespürt und dachte, wie soll man denn das aushalten? Das geht gar nicht. Und irgendwann hat es aber so eingesetzt, dass man merkte, hey, pff, ja, ist eigentlich ganz, ganz gut. Und ja, man soll es ja eigentlich dann immer weitermachen. Aber wie gesagt, ich sitze auch zu Hause gerne und gucke einfach mal 10 Minuten in diese Pinie und denke, das ist eigentlich dasselbe.
Stell dir vor, wir würden jetzt so einen Meditationsmoment einlegen, Ilona.
Weißt du noch, als wir mal den Schweige- und Stille-Podcast versucht haben?
Ja, ist nichts draus geworden, ne? Naja, wie es jetzt halt auch so
den,
ist.
Den Schweiger im Stille-Podcast?
Den
Til Schweiger im Stille-Podcast, der wäre natürlich auch lustig. Aber den Schweigen, also den Podcast zum Schweigen, also den schweigenden Podcast.
Der Raumgeräusche-Podcast.
Der atmende Podcast.
Hast du auch Meditationserfahrung eigentlich, Christoph?
Nee, nicht so wirklich. Du?
Ja, aber ich habe das irgendwie so angefangen, dass das jetzt so negativ konnotiert ist mit, ich mache das wirklich in Situationen, wo gar nichts anderes mehr hilft. Und das ist dann so wie der Notfallknopf. Und jedes Mal, wenn ich dann so der Begriff Meditation vor meinem Auge sieht schon so nach Alarmglocke aus und hat eigentlich einen eher gegenteiligen Effekt von, oh nein, weißt du noch, als du meditiert hast im Taxi vor der Lesung, weil du einfach gar nicht mehr klarkamst vor Aufregung. Und man will ja dann immer so, also mir geht das manchmal so bei Lesungen, dass ich dann so extrem cool irgendwo reinrocken will und es geht aber irgendwie nicht. Und dann höre ich im Taxi so Meditation, so eine geführte. Und dann fühle ich mich wirklich einfach wie der allerletzte Volltrottel.
Sehr gut.
Ich denke, das ist wirklich. Man müsste eigentlich so Rock'n'Roll hören. Und das fühlt man sich einfach überhaupt nicht. Man fühlt sich einfach überhaupt nicht lässig.
Stimmt.
Und deswegen, vielleicht muss ich das nochmal irgendwie rebooten und nochmal neu anfangen. Aber
kennst du das, Jessica?
Bisher.
Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wie gesagt, diese ersten Male waren auch verzweifelte Schreie, wo man auch denkt, ich will das auch irgendwie nicht haben. Also ich will eigentlich nicht der Mensch sein, der meditieren muss. So ist es, was soll das?
Genau das ist es, ja.
Das fühlt sich nicht richtig an. Und vor allem bin ich dann auch zu einem Mensch dort geworden, der auch noch dann die Schlafgeschichten gehört hat zum Einschlafen. Ich bin echt durch. Das geht gar nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Also irgendwie muss das ja alles ein Ende finden gerade. Also deswegen ist die Keim-App ist jetzt wieder so, ciao. Aber sie wird bestimmt irgendwann auch wieder auftauchen. Es gibt einfach diese Phasen.
Sie wird immer da sein für dich.
Ich habe so das Gefühl, dass das Leben des modernen Menschen auch einfach immer in diesen Zyklen besteht von man lädt sich eine App runter und man benutzt die eine Weile und man löscht man sie wieder und fühlt sich irgendwie befreit. Also ich höre Leute genauso über die Calm-App reden, wie auch über Tinder. Mhm. Und wenn man die endlich löschen kann, dann ist man so, oh mein Gott. Und dann lädt man sie sich doch wieder runter, weil, oh mein Gott, das funktioniert irgendwie auch nicht ohne. Und ich glaube, das gibt so einige. Ich glaube, man kann da eine richtige so psychologisch analysieren.
Stimmt, das ist eigentlich
welche
extrem
Apps am meisten
spannend,
gelöscht und wieder runter,
ja,
runtergeladen werden.
Eigentlich ja. Gute, ja. Gute Idee.
Wenn euer normaler Sonntag so vor sich hinschreitet, habt ihr da auch eine Routine, was ihr macht? Also abgesehen vom Pinien anschauen natürlich.
Der Sonntag sieht eigentlich genauso aus. Nein, also wirklich, was ich total, ich freue mich tatsächlich wirklich, wir freuen uns einfach aufs Saisonende, weil wir natürlich in einem Land leben, was wir irgendwie auch ein bisschen kennenlernen wollen und auch einfach Plätze dort haben, die wir unglaublich lieben und die wir einfach dann auch gerne wieder in Ruhe aufsuchen wollen. Also es gibt einfach ganz tolle, so Richtung Comporta, tolle Trödler, was wir auch durch Luis
Fares Ferraris.
Ja, genau. Naja,
arbeitet ihr an einer portugiesischen Version?
Ich wollte gerade fragen, kannst du so viel Portugiesisch, dass du das übersetzen kannst?
Oh. Nee, leider nicht. Noch nicht. Aber nee, wir haben auch, also Luis Vater hat uns auch irgendwie gezeigt, wie man in so alte Ruinen am besten irgendwie reinkommt und dann da das Zeug irgendwie rausholt, was auch total Spaß macht.
Was?
Entschuldigung. Also,
Gott sei Dank werden wir in Portugal wirklich nicht gehört.
Also wirklich so ganz.
Aber also nur für einen Freund. Was sind denn so die Tricks? Also worauf muss man da so achten?
Naja, man sollte schon schauen, dass jetzt nicht irgendwelche Autos in der Nähe vorbeifahren und einen sehen können. Und wenn, wenn man dann Sachen gefunden hat und die sagt, okay, wir fahren erstmal zur nächsten weiter und gucken, ob man da was Besseres findet oder so, dass man dann sozusagen, wenn man zurückfährt und dann ein Auto dasteht, das Zeug doch nicht rausholt. Das ist dann schon irgendwie ganz gescheit.
ein Gentlewoman in Lisbon. Ich habe so das Gefühl, das Buch färbt auch auf so manches andere ab.
Aber es ist, ich weiß, es sind wirklich sehr, sehr, sehr leerstehende und kaputte Häuser. Also es ist jetzt nichts, wo man vermutet, da könnte noch irgendjemand irgendwie auch eine Ansatzweise dran hausen oder so. Deswegen, aber es ist klar, und man soll halt auch nichts anderes kaputt machen. Meistens sind die ja auch schon tatsächlich ausgenommen. Aber irgendwie finden wir vielleicht Sachen schön, die andere jetzt nicht so toll fanden. Und wie so ein ganz alter Sagrisch-Kasten oder so. Und dann ist so schöne Dinge, die man da einfach findet, wo man merkt, irgendwie ist toll. Also kleines.
Das portugiesische Bier.
Ja.
Mein Lieblingsportugiesisches Bier heißt Superbock.
Superbock, ja, es ist ein bisschen wie bei, ne, also Apple und Samsung und weiß ich nicht, also wir sind halt große Sagrisch-Liebhaber.
Ah, okay, aber was ist jetzt Apple und was ist, ich sag jetzt bitte, dass Superbock Apple ist.
Ja, nein, Sagrisch ist natürlich Apple.
Ich lasse euch mal beide alleine mit dieser Frage.
Na gut. Wir haben ja auch immer eine Frage zum Schluss, Ilona.
So ist es. Die Frage lautet, liebe Jessica, was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
Den Montagmorgen. Ich liebe Sonntagnachmittage.
Warum?
Es ist einfach, also tatsächlich ist es, um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, was uns tatsächlich fehlt bei diesem Beruf, sind die Wochenenden. Das haben wir ganz klar festgestellt. Also das ist, ich bin es so ein bisschen gewohnt vom Drehen, dass man auch mal am Wochenende arbeitet, aber meistens geht es schon von Montag bis Freitag und auch Louis in seinen Berufen davor hat einen Montag bis Freitag und jetzt gibt es das nicht mehr und ich glaube, wir wünschen uns einfach wahnsinnig gerade sehr gerne auch einfach mal wieder ein Wochenende und ein Sonntagnachmittag gehört einfach zu dem Wochenende und deswegen ist das alleine schon der Grund, weil das einfach irgendwie so was Heiliges hat, finde ich, den so ausklingen zu lassen und Montag ist halt wirklich, Montagmorgen klingeln die Telefone und E-Mails kommen rein und all diese Dinge, wo man Sonntag einfach noch so Ruhe.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss, Jessica, weil du hast ja schon auch so viele berühmte Menschen gespielt, also zum Beispiel Romy Schneider. Und gibt es irgendeine eine Frauenrolle, die du gerne mal spielen würdest? Also eine Rolle, muss ja auch keine berühmte Frau sein, aber...
Also ich fände es ja total spannend, mal einen Mann zu spielen, tatsächlich. Ha. Also einfach mal so, ja. Weil ich hatte auch ein Casting und bin mal 2,5 Stunden ummodelliert worden und hatte dann auch schon so ein Training angefangen und das war extrem, extrem spannend und viele, die das Bild gesehen haben, meinten, ich sah aus wie so ein junger David Bowie, was natürlich ein wahnsinniges Kompliment war. So,
es gibt schlimmere Vergleiche.
Es gibt wahnsinnig, ja, ne? Und das ist irgendwie, aus diesem Dreh ist nichts geworden, obwohl man natürlich schon so damit gearbeitet hat und das finde ich ja immer so schwierig, wenn man schon so im Prozess so ein bisschen drinsteckt und wirklich irgendwie merkt, dass man das eines einnimmt und dann es nicht dazu kommt, bleibt es immer so ein bisschen so ein Rest in dir drin von dem, dass es eigentlich gerne raus möchte. Und deswegen glaube ich, ist da wäre da so eine Faszination mal.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielleicht hört es ja jemand und bietet dir jetzt die Rolle an.
Vom jungen David Bowie.
Der junge David Bowie?
Ja.
Wir sind sehr gespannt, was daraus wird.
Ich auch.
Jessica, wir wünschen dir schöne Wochenenden nach der Saison.
Dankeschön. Ich musste echt ein bisschen lachen, als er gefragt hat, weil ich dachte, was erzähle ich denn da bei euch?
Nichts ist ja schöner als die Sehnsucht nach dem schönen Wochenende.
Ja, das ist es tatsächlich. Und vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast mit dabei sein durfte.
Ein Vergnügen.
Hat mich sehr gefreut.
Tschüss, schönes Wochenende.
Tschüssi.
Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.